Kennt ihr Menschen, die vergesslich sind? Dem Schmunzeln nach zu urteilen, ja. Menschen, die ständig eine Verabredung vergessen, die den Schlüssel oder das Handy nicht finden können, die sich nicht mehr an ihre PIN von der EC-Karte am Geldautomaten erinnern oder was auch sonst noch immer. Jedem fällt wahrscheinlich irgendeine Person ein. Ich habe da zu Hause auch immer wieder so das Erlebnis, meine Frau hat mir erlaubt, darüber zu sprechen. Eine sehr einprägsame Sache ist, dass sie ständig, wenn sie irgendwo arbeitet, tapeziert oder so, das kam ja in der letzten Zeit häufiger mal vor, dass sie ihre Ringe auszieht, damit sie die nicht irgendwie dreckig macht oder irgendwie ja, kaputt macht. Und dann legt sie die auf die Fensterbank, fährt nach Hause von der Baustelle und zu Hause fällt dann irgendwann auf, oh, der Ehering ist gar nicht mehr da. Wo ist er denn? Und dann fängt das große Suchen an. Und dann ja, findet er sich meistens auf irgendeiner Fensterbank bei Tobi oder bei meinen Eltern, wo auch immer gerade gearbeitet wurde. Vergesslichkeit ist ja so eine Sache, die uns auf Dauer doch auch mal nerven kann, glaube ich. Also mir passiert das immer wieder mal. Ich habe da so eine kleine Routine für mich entwickelt, um selber nicht so vergesslich zu sein, dass ich eben ganz klare Strukturen für mich habe, den Schlüssel immer an den gleichen Platz hänge und so weiter. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich in solchen Dingen meine Routine brauche, weil es mich nervt, Dinge zu vergessen. Und auch in der Bibel finden wir sehr viele Aufforderungen dazu, bestimmte Dinge nicht zu vergessen. Aber heute möchte ich mit euch zusammen einen Bibeltext entdecken, der zum Vergessen auffordert. Heute soll es unter anderem um das Vergessen gehen. Und alles das hängt damit zusammen, dass Jesus, wenn wir Christen sind, in unser Leben gekommen ist. Mit diesem Ereignis hängt das die Aufforderung zum Vergessen zusammen. Und deswegen ist der Predigttitel heute, wenn Jesus in unser Leben kommt. Wir werden uns dazu mit dem Text aus Philipper 3, die Verse 7 bis 14 beschäftigen. Und ich werde gleich die Verse 7 bis 11 erstmal lesen. Unser erster Punkt, wenn Jesus in unser Leben kommt, dann wird Wichtiges unwichtig. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann wird Wichtiges unwichtig. Schlag bitte eure Bibeln auf, Philipper 3, ab Vers 7. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja wirklich, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn willen. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Gleich zu Beginn in Vers 7, zu Beginn dieses Abschnitts, den wir hier miteinander besprechen wollen, stellt Paulus die Hauptaussage, den Hauptgedanken, den er vermitteln möchte, in den Vordergrund. Er spricht von Gewinn und Verlust auf der anderen Seite. Begriffe, mit denen wir, glaube ich, alle etwas anfangen können, nicht nur die Geschäftsleute unter uns. Jeder von uns kann mit dem Begriff Gewinn und Verlust etwas anfangen. Gewinn ist etwas Positives. Unterm Strich bleibt etwas für mich. Und Verlust, ja, da ist irgendwas verschwunden, irgendetwas weg, was ich vorher vielleicht hatte, was mir lieb war, was mir wichtig war, was auch immer. Aber was ist denn hier Paulus' konkrete Aussage? Er sagt, in seiner Vergangenheit gab es viele Dinge, die ihm ungeheuer wichtig waren. Dinge, die er als Gewinn bezeichnet, die für ihn ein Gewinn waren. Es gab vieles, worauf er stolz sein konnte. Vieles, was ihn ausgezeichnet hat. Ihn als Persönlichkeit, ihn als Lehrer im Volk Israel. Und viele Dinge, die ihn von seinen Mitmenschen abhoben. Die ihn irgendwie zu etwas Besonderem gemacht haben. Diesen Mann Paulus. Und im direkten Zusammenhang, in den Versen davor, zählt Paulus sogar einige Dinge auf, auf die er stolz war, die für ihn ein Gewinn waren. Ich lese mal ab Vers 4b, da sagt er, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, also auf sein eigenes Ich noch mehr, Jetzt zählt er auf. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Er sagt hier, nach dem Gesetz war ich untadelig. Also er hat wahrscheinlich nicht, also mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht das Gesetz in jeder kleinsten Kleinigkeit befolgt, aber das ist ein Mann, der sagen konnte, ich habe das Gesetz im Großen und Ganzen wirklich gehalten. Der war richtig eifrig dabei, ein guter Mann. Paulus war ein talentierter, ein eifriger, ein hochgebildeter und ein gewissenhaft vorgehender junger Mann. All das waren Dinge, die Paulus und vermutlich auch die Menschen um ihn herum, seine Familie, Menschen, die ihn gesehen haben, als Gewinn bewertet hätten. Dinge, auf die man stolz sein kann. Er hat sich was darauf eingebildet. Er wurde am richtigen Tag beschnitten. Er ist ein reiner Israelit gewesen, ohne irgendwelche Vermischungen. Er war ein Pharisäer, einer, der es ganz, ganz genau genommen hat mit dem Gesetz. Darauf war er stolz. Das war Gewinn für ihn. Das war etwas, was ihm mitgegeben wurde und auch was er geleistet hat. Dinge, auf die er stolz sein konnte oder die ihn vielleicht im Alltag auch vermeintlich glücklich gemacht haben. Vielleicht wäre das heute eine sehr gute Ausbildung, die wir genossen haben, oder beruflicher Erfolg, verbunden vielleicht mit viel Geld, das wir verdienen. Vielleicht ein Sechser im Lotto oder eine große Portion an Intelligenz, die uns mitgegeben worden ist durch unsere Eltern von Gott. Aber dann kommt Paulus hier zu einer bemerkenswerten Bewertung dieses Gewinns aus seiner aktuellen Situation. Aus der Situation, wo er hier als Christ steht und zurückschaut auf alles, was er früher als Stolz angesehen hat, als etwas, was er gewonnen hatte, was ihn zu etwas Besonderem gemacht hat. Er sagt, all dieser Gewinn ist Verlust. Alles das, was vorher so gut, so positiv für mich schien, ist für mich ein Verlust aus der jetzigen Sicht. Wie kommt das denn? Wie kann er vorher so erpicht auf diese Dinge gewesen sein, dass er alles daran gelegt hat, um diese Dinge zu erreichen, und jetzt auf einmal sagt er, es ist Verlust? Es ist etwas, was man negativ assoziieren könnte. Er stuft ja nicht nur den Wert dieser Dinge etwas ab, er sagt ja nicht, es ist weniger wert, dass ich zur richtigen Zeit beschnitten wurde, dass ich ein reiner Israelit bin. Nein, er sagt, das ist Verlust. Nicht nur eine Abstufung, sondern ganz unten auf einmal. Das ist, was Paulus hier sagt. Er verkehrt es ins Gegenteil. Und er liefert gleich den Grund oder die Ursache mit. Er sagt, um Christi willen sehe ich all das als Verlust an. Wir wissen vermutlich, dass Paulus eine besondere Bekehrung erlebt hatte, als Jesus sich ihm wortwörtlich in den Weg gestellt hat. Und Paulus nicht weitergehen konnte. Er hat Jesus erlebt, wie ihn wahrscheinlich wenige von uns erleben. Und dieses Ereignis und das ganze Folgende erleben, wie er Jesus in seinem Leben, im Alltag, immer wieder erfahren hat, lässt ihn zu dieser krassen Aussage kommen oder macht diesen deutlichen Unterschied in Paulus Leben, aber vor allem auch in seinem Denken, in seiner Einstellung, in seiner Haltung. Im nächsten Vers 8, da führt Paulus diesen Gedanken noch weiter aus. Er sagt, ich halte auch alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn willen. Alles, was er vorher gewinnen konnte, all diese tollen Dinge, auf die er sich was eingebildet hat, die gibt er auf, um Jesus Christus erkennen zu können. Um mehr über ihn herauszufinden, um ihn mehr wirklich in seinem Leben, im Alltag kennenzulernen. Er nennt diese Erkenntnis Jesu, also Jesus wirklich ganz, ganz genau zu kennen, beschreibt er hier als unübertrefflich. Das ist für Paulus mit keinem sonstigen Gewinn zu vergleichen. Also nichts, was er in seinem Leben erreichen könnte, würde diese Beschreibung auch bekommen, unübertrefflich. Nur Jesus zu erkennen, ist für Paulus unübertrefflich. Und ich musste mich an dieser Stelle ehrlich hinterfragen, wann es bei mir im Leben das letzte Mal war, dass ich bei dem Betrachten meines Lebens, bei der Bewertung vielleicht meines Lebens zu diesem Ergebnis gekommen bin, dass ich sagen kann, Alles andere, was ich im Alltag erlebe, ist nichts im Vergleich zu dieser unübertrefflichen Erkenntnis Jesu. Jesus wirklich in meinem Leben zu erfahren, ihn wirklich zu erkennen und zu erleben. Wie sieht es bei dir aus? In diesem Vers stuft Paulus den vorherigen Gewinn sogar noch heftiger ab. Er sagt nicht nur Verlust, er nennt ihn hier Dreck. Und das griechische Wort, das Paulus hier im Original benutzt, das ist ein, sagen wir es mal gelinde gesagt, ein sehr heftiger Ausdruck für Dreck. Das ist Abschaum oder wörtlich das, was man den Hunden vorwirft. Also das, was man nicht mehr gebrauchen konnte, das, was den Hunden vorgeworfen wird, was die fressen können, das, sagt er, das ist für mich das geworden, was vorher Gewinn war für mich. Was mir vorher so lieb und wertvoll war, das ist das, was vor die Hunde geworfen wird eigentlich. So sehe ich das jetzt an. Und diese Abwertung der alten Errungenschaften, alles das, was Paulus so lieb war, was ihm so viel wert war, was ihm Gewinn war, und diese Einstufung als Dreck macht Paulus auf ein bestimmtes Ziel hin. In Vers 8b lesen wir, damit ich Christus gewinne, Vers 9, und in ihm gefunden werde. Das ist der Wunsch, der ihn antreibt. Das ist seine Motivation, die ihn jeden Tag wieder neu aufrichtet und voranbringt. Paulus' Fokus ist auf Jesus ausgerichtet. Und deshalb kann er auch vorher schon einen Brief schreiben, im ersten Kapitel, Vers 21, einer der bekanntesten Verse von Paulus wahrscheinlich. Denn das Leben ist für mich Christus und Sterben Gewinn. Also egal was passiert, im Leben ist es Jesus, der mich beeinflusst, es ist Jesus, der mein Herr ist. Und wenn ich sterbe, dann ist es für mich noch besser, dann bin ich bei Jesus. Und zwar nicht nur mit Glauben, sondern wirklich bei ihm. Das kann er nur sagen, weil er sich so auf Jesus fokussiert hat. Und deswegen kann er auch aus dem Gefängnis, Paulus sitzt gerade im Gefängnis, als er diesen Brief schreibt, das ist einer der vier Gefängnisbriefe, aus dem Gefängnis heraus kann Paulus sagen in diesem ganzen Brief, freut euch im Herrn. Wieder sage ich euch, freut euch. Es geht mir nicht auf die Nerven, wieder zu sagen, freut euch. Immer wieder sagt Paulus das in diesem Brief. Weil eben diese unübertreffliche Erkenntnis Jesu Christi bei ihm absolut im Vordergrund steht. Und in Vers 9 finden wir dann einen kleinen Einschub. Aber dieser Zwischengedanke, der hier so ein bisschen unterbricht den Satz, der ist sehr wichtig. Paulus erklärt darin die Art und Weise, wie er Christus gewinnen und in ihm gefunden werden kann. Er sagt, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt. Wir haben eben gelesen, Paulus war untadelig im Gesetz. Er sagt nicht das, was ich tue, meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus. Die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Und hier zeigt Paulus wieder einmal den Unterschied, den er ständig in seinen Briefen hat. Es geht nicht um Werksgerechtigkeit, nicht das, was ich tue, das, was ich leisten kann, ist wichtig, sondern es ist einzig und allein Jesus Christus, der uns seine Gnade schenkt und die können wir durch den Glauben an Jesus bekommen. Und das ist die Art und Weise, wie Paulus Christus gewinnen und in ihm gefunden werden möchte. In Vers 6b schreibt er nach der NGÜ, ja, was die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit betrifft, war mein Verhalten tadellos. Aber jetzt lebt er aus Gnade, die aus dem Glauben kommt. Und dessen ist Paulus sich 100% bewusst, dass nur Gott diese Veränderung in ihm schenken kann. Nicht irgendein ein neuer Modetrend, der in unser Leben hineinkommt, wo irgendwas Neues, ganz Tolles, Gesundheit, Ernährung oder was weiß ich, das ändert jetzt auf einmal mein Leben, sondern es ist Jesus, der bei Paulus im Leben wirkt, durch dieses Bekehrungserlebnis. Und dessen ist sich Paulus bewusst. Und in Versen 10 und 11, die letzten beiden unseres jetzigen Abschnittes, da macht Paulus wieder den Schwenker zurück zum geäußerten Wunsch, wo er sagt, ich möchte in Christus gefunden werden. Er schreibt noch einmal von diesem Erkennen, das er haben möchte. Jesus zu erkennen. Im Prinzip sagt er, ich möchte mich vollkommen mit Jesus identifizieren. Ich möchte vollkommen in Verbindung mit Jesus stehen. Er sagt, ich möchte Jesus selbst ganz genau kennenlernen. Er möchte aber auch die gleiche Kraft erfahren, die in Jesus ist. Und wisst ihr, welche Kraft Paulus sagt, die in uns wirkt? Epheser, ich glaube Kapitel 1. Die gleiche Kraft, die Christus aus dem Grab geholt hat. Die einen Toten lebendig gemacht hat, der gestorben ist. Diese Kraft lebt in uns. Und Paulus sagt, ich möchte diese Kraft erfahren, die Jesus bei seiner Auferstehung aus dem Tod zurück holte. Und letztlich sagt er sogar, ich möchte an Jesu Leiden Anteil haben, damit er schlussendlich zu denen gehört, die aus den Toten zum ewigen Leben wieder auferstehen werden. Kürzlich habe ich eine Biografie gelesen über einen sehr bekannten Mann Gottes. Es ging um Charles T. Studd. Vielleicht kennt ihr ein oder andere von euch diesen Mann oder hat von ihm gehört, der lebt ja schon lange nicht mehr. Studd war Gründer des Missionswerks WEC International. Das ist das Missionswerk, mit dem zum Beispiel Hans Walter und Rosi Schütze in Brasilien aktiv sind. Mein Onkel Willi Ferdra war auch 10 Jahre mit diesem Missionswerk im Senegal. Also die Mission arbeitet heute auch noch und wurde von diesem Charles Studd eben gegründet. Studd ist 1860 in England geboren und 1931 im Kongo in Afrika gestorben. Und ich möchte euch ganz kurz in die Geschichte seines Lebens mit hineinnehmen. Auch wenn in seinem Leben viele Dinge da waren, die ich persönlich nicht gut finde, die ich nicht nachmachen würde, Entscheidungen, die er in seiner Missionsarbeit getroffen hat, die ich nicht nachvollziehen kann, ist auf sein ganzes Leben gesehen vieles dabei, was mich wahnsinnig doll herausgefordert hat. Und eine Sache davon passt wunderbar zu diesem Text von Paulus aus diesem Philipperbrief. Studd wurde als Sohn eines der reichsten Männer Englands geboren. Sein Vater war steinreich. Die Familie hatte Geld ohne Ende und dieser Charles besuchte die Elite-Schulen des Landes zusammen mit seinen Brüdern. Anschließend studierte er in Cambridge, einer der führenden Unis weltweit, kann man sagen. Also er hat wirklich beste Voraussetzungen gehabt für eine unvergessliche Karriere. Er war super ausgebildet, er kam aus einflussreichem Elternhaus mit den entsprechenden Beziehungen zu den höchsten Kreisen. Vitamin B war da kein Problem, er war extrem gut gebildet und begabt. Alles, was er brauchte, brachte dieser junge Mann Anfang 20 mit. Aber es gab noch einen weiteren ganz bemerkenswerten Aspekt in seinem Leben. Cricket. Weiß jemand von euch, was Cricket ist? Ja, was? Eine Sportart. Cricket ist eine Sportart, ähnlich wie Baseball. Auch mit so einem Schläger, wo man einen Ball schlagen muss und dann laufen muss. Und dann ähnlich wie Baseball. Und das ist sehr populär in der ganzen englischen Welt, sage ich mal. Also alles, was zum ehemaligen englischen Königreich gehörte. Indien, Pakistan, Neuseeland, Australien, Großbritannien natürlich. Also ein sehr großer Sport in diesen Ländern auch. Es sind viele, viele Menschen, die das spielen. Und er war in diesem Cricket auch richtig, richtig gut. Und seine Brüder auch. Und zu seiner Schulzeit waren sie schon in der Auswahlmannschaft. Dann in Cambridge spielten sie für die Universität, die drei Brüder zusammen. Und gewann einen Preis nach dem anderen. Er kam sogar in die Nationalmannschaft damals, in die englische Nationalmannschaft, wurde schlussendlich sogar Kapitän dieser Nationalmannschaft. Also der war unheimlich gut in diesem Spiel. Er hatte eine Karriere als Profi-Cricket-Spieler vor sich, wo man auch gutes Geld auch damals schon verdient hat. Also, gute Voraussetzungen, die er mitbrachte. Sein Vater starb recht früh, während er noch auf der Universität war. Und vererbte seinen Kindern, können wir uns vorstellen, unheimlich viel Geld. Und er wusste davon und er sagt selber, von diesem Geld, das ich bekommen habe, könnte ich mein ganzes Leben in Saus und Braus leben, ohne je einen einzigen Tag arbeiten zu müssen. So viel Geld hat er alleine bekommen, seine Geschwister auch jeder. So viel Geld hatten diese. Und wir können uns vorstellen, was dieser junge Charles Studd mit Anfang 20, der war 20, 21, irgendwie so um den Dreh, was er, wenn er auf sein Leben schaut, alles als Gewinn betrachten könnte. Was er alles mitbrachte für ein glückliches Leben, für ein gutes Leben, wo die Leute wirklich um ihn herum waren und ihn angucken und dachten, boah, der Mann hat Glück gehabt. Der hat alles im Leben, was er braucht. Der muss nicht hart mal lochen, der kann seinem Hobby nachgehen und dafür auch noch mal dickes Geld verdienen mit dem Cricket spielen. Er hat alles, was er braucht. Und wenn wir ehrlich sind, würden wir wahrscheinlich auch neidisch auf solche Menschen gucken. Oder zumindest in die Versuchung geraten, neidisch zu werden. Das ist einer, den man wahrscheinlich als Gewinner bezeichnen könnte. Aber wisst ihr, Charles Studd hatte in seinem Leben auch eine Begegnung mit Jesus Christus. Sein Vater hat sich bekehrt. Eine kurze Zeit später nahm der Vater die Jungs mit. Und auch Charles bekehrte sich zu Jesus. Und Jesus veränderte ihn nach und nach, während seines Studiums schon. Und irgendwann, Anfang 20, verspürte Charles eine so große Berufung oder ein so starkes Verlangen, in die Mission zu gehen, sich von Gott gebrauchen zu lassen, irgendwo weit weg in einem anderen Land, dass er schließlich auch nach vielen Schwierigkeiten, nach viel Gegenwind zu Hause, all den Luxus, alles, was er an Geld hatte, alles zurückließ und nach China ging und dort zu einem ganz bekannten Mann, Hudson Taylor, kam und mit Hudson Taylor zusammen in der Mission in China arbeitete, dort ausgesandt wurde von Hudson Taylor. Und dann, als er 26 Jahre alt wurde, da war er gerade in China, weit weg von vielem Luxus, da bekommt er auf einmal einen Brief mit ganz vielen Schecks. Und der 26. Geburtstag, er hat vergessen, dass er Geburtstag hatte, das war nämlich der Zeitpunkt, wo das Erbe ihm voll ausgezahlt wurde. Und er bekommt diesen Brief vom Anwalt der Familie mit ganz, also mit der genauen Aufstellung, was er an Geld und an Wertgegenständen geerbt hat. Und er denkt nicht einen Moment lang nach. Sondern er hat gerade im britischen Konsulat gewohnt und er geht sofort zu diesem Konsulatsmitarbeitern dorthin und sagt, alles, was ich habe, möchte ich an die und die und die und die verschenken. Er hat alles gespendet, an Dwight Moody zum Beispiel, ein bekannter Evangelist, an Georg Müller, der die Waisenhäuser in Bristol gebaut hat, an andere Menschen, er hat alles weggegeben. Erinnert ihr euch, was ich gerade gesagt habe? Ein Leben lang in Saus und Braus leben, ohne einen Tag arbeiten zu müssen. Und der gibt das alles weg, alles. Ohne lange zu überlegen. Und er lebte nur noch von dem, was Gott ihm durch andere Menschen zum Leben gab in diesem Moment. Kein Luxus, kein Glamour, kein roter Teppich mehr. Irgendwo in China. Er gab seine ganze persönliche Sicherheit auf. Er hätte doch sagen können, okay, ich behalte ein Drittel von allem. Dann bräuchte ich nicht auf Spenden von anderen darauf zu warten, dass andere mir Spenden geben. Dann könnte ich mein Leben lang als Missionar arbeiten, ich hätte keine Probleme, ich wäre aber nicht im Luxus, sondern alles wäre gut. Aber er gibt alles weg. Seine ganze Sicherheit gibt er auf und gibt sie in Gottes Hand. Charles Studd hat alles weggegeben, was er und was vorher seine Mitmenschen als Gewinn betrachtet haben. Und damit hat er ausgedrückt, dass all diese Dinge, die er in seinem Leben mitbrachte, seine gute Ausbildung, seine einflussreichen Beziehungen, all sein Geld, all dieser Gewinn, dass es für ihn Verlust war, weil Jesus Christus nun sein Mittelpunkt war und nichts anderes mehr. Welch ein eindrückliches Beispiel für diesen Vers 7. Was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann wird Wichtiges plötzlich unwichtig. Das ist eine Tatsache, die wir an Paulus selbst sehen konnten. Alles Wichtige, wonach er in seinem Leben vor der Begegnung mit Jesus gestrebt hat, das verloren Wert für ihn, haben wir gerade besprochen. Er bewertete diese Dinge nicht mehr so hoch wie vorher. Er war nicht mehr bereit, sein ganzes Leben in die Erhaltung oder das Erreichen seiner alten Ziele zu stecken. Und auch bei Charles Studd und bei vielen anderen Beispielen in der Kirchengeschichte oder auch Menschen heute aus unserer Zeit können wir genau das sehen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann wird Wichtiges, was uns vorher wichtig war, plötzlich unwichtig. Dann hat es nicht mehr diesen Wert, den es vorher hatte. Über den Untergang der Titanic werden viele Geschichten erzählt. Es gibt ja ganz viele Schicksale, die damit zusammenhängen. Eine Geschichte ist die folgende. Eine reiche Frau, die auf dem Schiff war, die war gerade in ihrer Kabine, als der Befehl zur Evakuierung des Schiffes gegeben wurde. Es blieb keine Zeit mehr für sie, irgendwelche Habseligkeiten einzupacken, und es gab sowieso keinen Platz dafür, irgendwelche Koffer mitzuschleppen, weil es viel zu wenig Rettungsboote auf diesem Schiff gab. Also man konnte auch nicht mehr alle Menschen mitnehmen, also konnte sie auch kein Gepäck mitnehmen. Und der Blick der Frau wanderte so durch ihre Kabine, bevor sie rausgehen wollte, und auf dem Tisch war ein Kästchen mit ihrem Schmuck. Daneben war eine Schüssel mit ein paar Orangen. Und die Frau überlegte, was davon soll ich noch schnell in meine Tasche stecken? Den Schmuck mitnehmen? Ist ja viel wert, kann man sich ja noch einiges kaufen, wenn man dann überlebt. Oder nehme ich die Orangen mit? Glücklicherweise hat sie sich für die Orangen entschieden und packte sich noch 2, 3 Orangen irgendwo in ihre Taschen ein. Wer weiß, wie lange sie draußen irgendwo auf dem See, auf dem Boot ist, und die Orangen könnten noch ein bisschen Nahrung auf dem offenen Meer geben. Ihr Schmuck, den sie mitgeschleppt hat dort, der war auf dem offenen See nichts mehr wert. Was soll sie damit? Bringt nichts, zieht nur nach unten das Gewicht. Damit war nichts mehr anzufangen, seit diesem Moment, in dem das Schiff im Begriff stand, unterzugehen. Ist uns als Christen immer noch der Schmuck unseres alten Lebens wichtig oder greifen wir lieber zu den Orangen, zu dem, was in diesem Moment viel wertvoller ist? In meinem eigenen Leben stelle ich immer wieder fest, dass mein Blick immer wieder zu den eigentlich unwichtigen Dingen im Leben wandert. Ich schaue immer wieder auf den Schmuck. Ich achte darauf, was gibt mir Sicherheit in meinem Leben? Ist es mein Job? Ist es irgendwas anderes? Und ich richte meinen Blick auf den Schmuck anstatt auf die Orangen, auf das, was Jesus mir anbietet, die Erkenntnis Jesu, so wie Paulus das sagt. Das, was wirklich wichtig ist für mich in meinem Leben. Was ist wichtig für dich in deinem Leben? Ist es auch finanzielle Unabhängigkeit? Ist es vielleicht Gesundheit, die das Allerwichtigste für dich ist? Ist es beruflicher Erfolg? Ist es Erfüllung der eigenen Träume, die bei uns so im Fokus stehen? Ist es vielleicht immer wieder ein Urlaub, den wir uns gönnen müssen? Ist es Ansehen bei unseren Mitmenschen oder auch innerhalb der Gemeinde? Ist es die Erfüllung, die wir in unseren Hobbys suchen? Was ist dir wichtig? Was könnte in deinem Leben dieser Schmuck sein, dieser Gewinn, der uns immer noch festhält, der uns so wichtig war, bevor Jesus in unser Leben kam und vielleicht immer noch wichtig ist? Wenn du jetzt merkst, dass Gott vielleicht zu dir redet durch sein Wort, dann schieb diese Gedanken nicht weg. Nimm dir Zeit, um darüber nachzudenken, was für dich als nächster Schritt dran wäre. Vielleicht bedeutet es für dich, dich mit deinem Ehepartner oder deiner Familie zusammenzusetzen und einmal über die Wichtigkeit dieser genannten Punkte gerade nachzudenken, darüber zu reden und euch vielleicht neu auszurichten. Wenn Christus in unser Leben kommt, wird Wichtiges unwichtig. Vielleicht bedeutet es für dich, zu Hause oder vielleicht nach dem Gottesdienst hier mit anderen Geschwistern zusammen zu Gott zu kommen und um Vergebung zu bitten für deine Einstellung, für deine Haltung, die bisher in deinem Leben vorherrschte. Weil du Dinge viel zu wichtig genommen hast, die aus Gottes Sicht überhaupt nichts zählen. Vielleicht bedeutet es für dich, diesen Gedanken mitzunehmen nach Hause ins Gebet und wirklich darüber zu beten und Gott da mit ins Boot zu nehmen und um Veränderung zu bitten, dass Gott dir schenkt, dass Gott dir diese Veränderung schenken kann, dass es eben nicht mehr um diesen Schmuck geht, um diesen Gewinn aus unserem früheren Leben, sondern dass wir uns ganz auf Gott ausrichten. Vielleicht bedeutet es für dich aber auch ganz konkret, als ein konkretes Beispiel, einen Teil deines Geldes mal in die Hand zu nehmen und jemandem ganz praktisch zu helfen. Missionare, Bibelschüler, Hartz-IV-Empfänger in unserer Gemeinde, Flüchtlinge oder wen auch immer Gott dir sonst aufs Herz legt. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann wird Wichtiges plötzlich unwichtig. Oder wie Paulus sagt, was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Lasst uns zu dem zweiten Abschnitt kommen, zweiten und letzten Abschnitt, die Verse 12 bis 14. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann verändern sich Prioritäten. Ich lese 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wenn man diesen Vers 12 liest, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, was meint Paul mit es oder mit ihm? Was hat er noch nicht ergriffen? Oder wem jagt er nach? Aus dem Zusammenhang ergibt es sich eigentlich, dass es sich genau um das handelt, was wir gerade besprochen haben. Paulus hat Christus noch nicht ganz erkannt. Er ist noch nicht vollendet in seinem Wachstum. Er ist auch noch nicht zur Auferstehung der Toten gekommen, was er sich gerade gewünscht hat. Kurzum, Paulus ist noch nicht am Ziel seines Lebens als Christ angekommen. Er ist noch nicht bei Gott, er ist noch nicht so verändert, wie Gott ihn haben möchte am Schluss. Paulus selbst als der große Apostel steht also noch mitten im Prozess dieser Heiligung, wie wir das immer wieder nennen. In dem Prozess, in dem er von Gott verändert wird. Und wie viel mehr stehen wir in diesem Prozess? Ich glaube, wir sollten uns immer wieder vor Augen halten, dass wir auf dem Weg sind mit Gott und noch nicht am Ziel. Unsere Erkenntnis bleibt immer ausbaufähig. Wir können immer etwas dazulernen. Ich finde das Beispiel von Roger Pugh sehr angenehm und sehr gut, der schon im fortgeschrittenen Alter anfing, seine Doktorarbeit zu schreiben. Also ich glaube, er war schon über 50, da haben die meisten mit sowas schon abgeschlossen und er hat sich dann noch daran gesetzt und hat gesagt, okay, ich will noch was Neues lernen. Ich schreibe meine Doktorarbeit. Das ist Arbeit, kann ich euch sagen. Also, unsere Erkenntnis ist immer noch ausbaufähig und wir sollten immer darauf bedacht sein, noch mehr zu lernen von Gott, egal wie lange wir bereits im Glauben sind. Interessanterweise liefert Paulus in diesem Vers auch die Begründung für seine Bemühungen, für seinen Lebenswandel, den er führt. Er sagt, ich möchte es ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen bin. Paulus ist so gepackt von dem, was er erlebt hat, wie er Jesus erlebt hat, wie er ihn gesehen hat, wie er ihn in seinem Leben immer wieder erfahren hat. Er ist so gepackt davon, dass es ihn nicht loslässt. Er ist so von Jesus eingenommen, dass diese Erfahrungen mit Jesus alles andere in seinem Leben überstrahlen. Und dann kommt Vers 13, dann kommt er zu dem, was sein Leben als Christ jetzt ausmacht. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse diesen ganzen Gewinn. Alles, was vorher wichtig war, was jetzt unwichtig ist. Ich vergesse das und strecke mich aus nach dem, was vorne ist. Das, was vor mir liegt. Das, was noch auf mich wartet. Und hier kommt das Vergessen ins Spiel. Die Bibel fordert uns oft dazu auf, uns an bestimmte Dinge zu erinnern. Wir sollen daran denken, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat. Israel wird immer wieder aufgefordert, Gedenksteine aufzustellen, um, wenn die Kinder fragen, was ist denn hier passiert, warum steht dieser Stein hier, dann erzähle ihnen, was Gott Gutes getan hat. Erinnere dich daran. Wir werden aufgefordert, an Jesu Erlösungstat zu denken. Wir feiern das Abendmahl einmal im Monat, um daran zu denken, um es nicht zu vergessen. Aber hier vergisst Paulus aktiv etwas. Es ist wirklich ein aktives Vergessen, das er hier an den Tag legt. Er vergisst, was hinter ihm liegt. All diese Dinge, die haben keinen Einfluss mehr auf ihn, will er damit sagen. Alles, was ihm vorher wichtig war, was ihm vorher Gewinn war, hat jetzt keinen Einfluss mehr auf ihn als Person. Er sieht es als Verlust, als Dreck an, haben wir gerade besprochen. Diese Dinge beeinflussen seine Identität nicht mehr. Er ist nicht mehr Paulus, der Superpharisäer, der alles schaffen kann, der das ganze Gesetz halten kann, sondern er ist Paulus, ein Knecht, ein Sklave Jesu, wie er sagt. Diese Dinge haben für ihn nicht mehr diesen Wert. Sie sind für ihn wie vergessen. Einerseits vergisst Paulus also diese Vergangenheit, das, was ihn früher auszeichnete, aber andererseits macht er etwas anderes. Er streckt sich aus nach dem, was vorn ist. Nach der Zukunft mit Jesus. Nach dem, was auf uns wartet als Christen, nach dieser Belohnung, von der er spricht. Und er blickt nicht nur in diese Richtung, also er guckt nicht zurück auf seinen alten Gewinn und dreht sich dann irgendwann um und schaut, okay, da hinten ist irgendwo die Belohnung, sondern er streckt sich aus danach. Habt ihr schon mal einen 100-Meter-Lauf gesehen? Ganz am Ende, wenn es darum geht, dass die Läufer kurz vor der Ziellinie sind, was die dann machen? Oder beim Radfahren, bei vielen dieser Sportarten, die strecken sich mit allem, was sie haben. Am Schluss wird der Kopf sogar nach vorne, so weit wie möglich gestreckt, weil das erste Körperteil, das diese Linie überquert, das zeichnet, zu dem das Körperteil gehört, der hat gewonnen. Die strecken sich mit jeder Faser ihres Körpers aus, um als erstes über diese Linie zu kommen. Und das ist das, was Paulus hier macht. Er streckt sich aus nach diesem Ziel. Er will dahin. Er will es greifen. Vers 14, da geht das über das Ausstrecken sogar noch hinaus. Er sagt, und ich jage auf das Ziel hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Und dieses Wort hier, das im Deutschen mit jagen, auf dieses Ziel hin jagen übersetzt ist, das benutzt Paulus, das griechische Wort, an einer anderen Stelle auch nochmal. In 1. Korinther 15, Vers 9, da sagt er, interessanter Zusammenhang, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Das ist das gleiche Wort, das hier mit verfolgt und in unserem Text mit jagen übersetzt ist. Und wie Paulus die Gemeinde verfolgt hat, das wissen wir. Paulus war voller Eifer dabei. Er ist sehr systematisch vorgegangen. Er hat sich Briefe geholt, also Empfehlungsschreiben, um die Christen überall, wo er sie angetroffen hat, ins Gefängnis zu setzen. Der ist ohne Kompromisse vorgegangen. Volle Kraft voraus bei seiner Verfolgung der Gemeinde. Und das gleiche Wort, das benutzt er hier und sagt, mit diesem Eifer, wie er vorher die Gemeinde verfolgt hat, verfolgt er nun das gleiche Ziel, nämlich auf Christus hinzukommen. Mit dieser Intensität will er diesen Kampfpreis oder wie es Luther sagt, diesen Siegespreis von Gott erhalten. Paulus hat hier einen ganz, ganz klaren Fokus. Seine Prioritäten in seinem Leben, die wurden ganz neu geordnet. Da hat sich gravierend etwas verändert. Vom Versuch, ein gutes Ansehen bei den Menschen zu haben, durch all das, was er mitbrachte, durch das, was ihn ausgezeichnet hat als Pharisäer, als guten Gelehrten, als Professor der damaligen Zeit, hin zu einem Menschen, der die Erkenntnis Jesu sucht und der die tiefstmögliche Verbindung zu Jesus Christus haben möchte. Das sind die Prioritäten, die sich bei ihm geändert haben. Sein Fokus wurde neu ausgerichtet. Kennt ihr das, wenn ihr auf der Autobahn fahrt und in eine Baustelle kommt, dann ist ja die linke Spur immer etwas enger als die rechte auf der Baustelle. Und wenn dann auf der rechten Seite ein LKW fährt und man in der Baustelle den LKW überholen will, dann wird es mitunter sehr eng. Und also dann ist rechts und links nicht mehr viel Platz. Und wenn man dann fährt und den überholen möchte und man ständig an die Seite schaut, wie viel Platz ist zum LKW? Oh, wie viel Platz ist noch zu dem Betonpfeiler an der linken Seite? Dann kommt man ständig in diese Gefahr, zu korrigieren. Ich bin zu nah dran am LKW, also rüber und dann, ah nee, viel zu nah da dran und dann wieder darüber. Kennt ihr dieses Gefühl? Mir hilft dann nur eines, ich gucke nicht nach da, sondern ich gucke nach vorne. Ich suche mir vorne einen Punkt und achte überhaupt nicht auf den Abstand an der Seite, sondern fahre geradeaus nach vorne, gebe möglichst viel Gas, damit ich schnell vorbeikomme, um an dem LKW endlich vorbei zu sein. Also dieses zur Seite schauen, das bringt mich nur in mehr Schwierigkeiten. Und bei Paulus ist genau das passiert. Die Prioritäten haben sich geändert. Er schaut nicht mehr nach rechts oder nach links, oder von euch aus gesehen rechts und links, sondern also das, was die Menschen um ihn herum denken und auf ihn gucken und sagen, sondern er hat seinen Fixpunkt da hinten, das ist Jesus. Er guckt auf Jesus. Das ist seine neue Priorität, das, worauf er zusteuern möchte. Lass uns an dieser Stelle noch einmal zurückgehen zu Charles Studd. Nachdem er all sein Hab und Gut, seine ganzen Karriereaussichten, die er hatte, aufgegeben hatte, lebte er in sehr primitiven, wirklich richtig einfachen Verhältnissen in China als Missionar. Er lernte dort auch seine Frau kennen, die genauso lebte. Und er wusste sich von Gott in die Mission berufen und richtete sein ganzes weiteres Leben. Er ist mit Anfang 20 nach China gegangen. Sein ganzes weiteres Leben richtete er diesem oder ordnete er diesem Ziel unter, Menschen für Jesus zu gewinnen. Das war sein Ziel, mit jeder Faser seines Lebens. Und in China gebrauchte Gott ihn auf eine wirklich eindrückliche Art und Weise. Also es sind viele Menschen, die zum Leben gekommen sind. Er hat viele Dinge mit Gott erlebt dort. Aber nach einigen Jahren musste er zurück nach England. Aber dort, also aus gesundheitlichen Gründen, familiären Gründen, aber dort hielt es ihn nicht lange. Er ging mit seiner Familie nach Indien. Neues Land, neue Sprache, neue Menschen. Aber immer noch das gleiche Ziel, Menschen für Christus zu gewinnen. Und er arbeitete dort als Missionar, er wurde irgendwann Pastor einer größeren Gemeinde, die wirklich großen Einfluss auf die Gegend hatte, wo viele Menschen sich zu einem Leben mit Jesus entschieden hatten. Große Früchte dort. Und wieder, aufgrund von Krankheit, muss Charles Studd mit seiner Familie zurück nach England. Aber auch in England ließ ihn dieser Fokus nicht los. Er nutzte jede Gelegenheit, um mit Menschen irgendwie auf den Glauben zu sprechen zu kommen. Er als der alte, berühmte Cricketspieler, der das aufgegeben hatte, der war halt immer noch bekannt. Er reiste durch das Land und hielt viele Vorträge. Viele Menschen kamen aufgrund seiner Berühmtheit dazu. Und so missionierte er in England weiter. Und dann wanderte er eines Tages irgendwo, ich glaube, durch Liverpool. Da war ein deutscher Missionar, der aus Afrika kam, der dort als Missionar tätig war. Und er wurde so davon ergriffen, dass in Afrika noch viele Menschen total unerreicht sind von dem Evangelium. Dringend Missionare gebraucht werden, um den Menschen dort irgendwo im Urwald das Evangelium zu bringen. Und so beschloss er als 50-Jähriger, der total krank war, von dem die Ärzte gesagt haben, er darf nicht in die Tropen auswandern, auf keinen Fall, das würde er nicht überleben. Ohne Geld, um seine Reise zu finanzieren, fasst er den Entschluss, ich werde nach Afrika gehen, dort sind Missionare gebraucht. Mein Auftrag ist es, den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Und er sagt das seiner Missionsgesellschaft, diesem Komitee, das ihn aussenden sollte, die auch gesagt haben, wenn die Ärzte das okay geben, dann finanzieren wir dich, du kannst gehen. Die Ärzte haben das okay nicht gegeben. Und Charles Dodd sagt zu diesen Menschen, meine Herren, Gott hat mich gerufen und ich werde gehen. Ich werde eine Schneise durch den Urwald schlagen. Und es kann gut sein, dass mein Grab nur ein Trittstein ist, auf dem nachkommende Missionare treten können. Jesus sagt uns, wer sein Leben verlieren wird, um meinet und des Evangeliums willen, wird es retten. Und wenn ich mein Leben in der Nachfolge Jesu lasse, dann ist es eben so. Und der Mann ist gegangen nach Afrika, schwer krank. Er kam dorthin, monatelang durch den Dschungel, durch schwierige Verhältnisse gewandert. Irgendwann kam er im Kongo auch an, lernte wieder eine neue Sprache, baute eine neue Missionsarbeit auf, die wirklich große Kreise gezogen hat und führte viele Menschen zu Jesus und ist eben nicht sofort gestorben. Es sind viele Missionare nachgekommen und er starb irgendwann, ich glaube mit 71, dort während seiner Missionsarbeit. Alle seine Prioritäten in seinem Leben haben sich grundlegend geändert. Er vergaß völlig, was hinter ihm gelegen hatte. Wichtiges ist unwichtig geworden. Seine neue Priorität war, sich nach Jesus auszustrecken, nach dem Ziel, das er in seinem Leben hatte, Menschen zu gewinnen für Jesus, nach der Belohnung, die auf ihn wartete. Und er jagte danach, diesen Befehl Jesu auszuführen. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann verändern sich unsere Prioritäten. Paulus war in seinem Leben dazu bereit, eine Vielzahl von Rückschlägen, von Misshandlungen, von Verfolgungen in Kauf zu nehmen. 2. Korinther 11 könnt ihr mal nachlesen, da zählt er einiges auf, was er erlebt hat. Nicht schöne Dinge. Aber er ordnete alles diesen veränderten Prioritäten unter. Und wir müssen uns heute die Frage stellen, für welches Lebensziel wir leben. Paulus strebte nach diesem Siegespreis Gottes, der auf ihn wartete. Und den bekommt man als Christ, wenn man seinen Auftrag treu ausführt. Egal, ob der Auftrag groß war oder vielleicht weniger öffentlichkeitswirksam, den nicht so viele mitbekommen. Es geht darum, dass wir treu den Auftrag ausführen. Dann wartet dieser Preis auf uns. Und auch als Christen können wir heute unser Leben total selbstbestimmt führen. Wir können das tun, was uns gefällt. Wir können das tun, was für uns wichtig ist, was unsere Priorität hat. Oft machen wir unser Verhalten, unsere Einstellungen, das, was wir denken, unsere Entscheidungen von unserer Umwelt abhängig. Wir trauen uns manchmal nicht, große Veränderungen einzuleiten in unserem Leben oder vielleicht neue Wege zu gehen, weil wir die Kommentare oder den Spott der anderen oder den Druck unserer Mitmenschen vielleicht fürchten. Was werden die anderen sagen, wenn ich das tue? Aber vielleicht ist heute der Tag für dich gekommen, an dem es heißt, eine Entscheidung für eine ganze Sache mit Jesus zu treffen. Auch wenn du vielleicht schon seit Jahren Christ bist. Es kann sein, dass du zwar bekehrt bist, aber dass sich die Prioritäten in deinem Leben eigentlich nie wirklich geändert haben. Das Wichtige von früher ist immer noch das Wichtigste in deinem Leben. Du strebst immer noch diesem nach und versuchst das zu erreichen. Das frühere Leben mit seinen Einstellungen zu Geld vielleicht, zu Hobbys, Familie, Gemeinde, zu Mitmenschen ist immer noch bei uns so tief verankert, dass es immer noch das Wichtigste für uns ist, danach zu leben. Wenn das so ist, dann ist heute der Tag gekommen, an dem du deine Prioritäten ändern solltest. Vergiss, was hinter dir liegt und jage auf das richtige Ziel hin, auf Christus. Manche von uns sind vielleicht müde geworden in ihrem Leben, in der Nachfolge. Du hast vielleicht schon vieles eingesetzt in deinem Leben. Du hast Gott vielleicht schon auf vielerlei Art und Weise erfahren. Aber Lebensumstände, Dinge, die passiert sind in deinem Leben, haben dich vielleicht geschwächt, haben dich abgelenkt, haben vielleicht die Prioritäten wieder zurückgedreht, den Fokus von Jesus weg abgewendet. Richte deinen Fokus wieder auf Jesus. Er möchte dich gebrauchen. Und ganz egal, ob im großen Stil oder im kleinen Maßstab, das ist ganz egal. wo und wie. Aber Jesus möchte mit deinem Leben etwas bewirken. Für uns geht es nur darum, die Priorität richtig zu haben. Zu vergessen, was hinter uns liegt, was uns früher ausgezeichnet hat, wonach wir früher gestrebt haben, wonach wir früher nachgejagt sind. Und uns auszurichten auf Jesus, uns gebrauchen zu lassen. Ob in Indien, China, Afrika oder hier in deiner Familie, auf deiner Arbeitsstelle, bei deinen Nachbarn. Das ist ganz egal. Jesus kann dich überall gebrauchen. Für uns kommt es darauf an, dass wir die Priorität und den Fokus richtig haben. Vergiss, was hinter dir liegt und jage auf das Ziel hin, auf Christus. In diesem heutigen Predigttext haben wir gesehen, was Paulus' Leben ausgemacht hat. Er hat sich nicht mehr um diese Dinge gekümmert, die ihm in seiner Vergangenheit wichtig waren, sondern er hat sich voll und ganz Jesus hingegeben, sein ganzes Leben dieser neuen Priorität untergeordnet. Wenn Jesus in unser Leben kommt, dann wird Wichtiges unwichtig und dann verändern sich unsere Prioritäten. Liebe Gemeinde, wir brauchen heute auch Mitglieder in unserer Gemeinde, die sich Jesus ganz hingeben und nicht nur irgendwie vor sich hindümpeln in ihrem Leben. Wir müssen eine Gemeinde sein, die sich Jesus als Einzelperson, jeder von uns, ganz hingibt und nicht ein Leben lebt wie vor der Bekehrung, nur angepinselt mit einem frommen Anstrich. Wenn wir als Gemeinde effektiv sein wollen, hier am Ort und darüber hinaus für Gott, dann brauchen wir Christen, die wirklich auf das richtige Ziel zujagen. So wie Paulus sagte, mit vollem Eifer dieses Ziel verfolgen. Nicht mehr um das kümmern, was hinter uns liegt, was uns vorher wichtig war, sondern unser Leben ganz in die Nachfolge Jesu zu stellen. Mit allem, was wir haben. Lasst uns als Gemeinde dieses Anliegen mitnehmen und dafür beten. Ich möchte ganz besonders die älteren Geschwister bitten und diejenigen, die sich immer wieder in Gebetskreisen treffen, betet dafür, dass wir als ganze Gemeinde uns ganz auf Jesus ausrichten. Alles vergessen, was hinter uns liegt, und diesem Ziel, auf dieses Ziel hinzujagen, Christus gleich zu werden, seinen Auftrag auszuführen. Lasst uns dafür beten, dass Gott in unserer Gemeinde diesen Aufbruch schenkt. Lasst uns dafür beten, dass Gott diesen Aufbruch in unserer Stadt schenkt. Und lasst uns dafür beten, dass Gott auch diesen Aufbruch in unserem Land schenkt, in dem wir es jetzt so dringend nötig haben. Ich wünsche mir, dass jeder heute hier aus der Kirche mit dieser festen Gewissheit geht, dass er sich mit seinem ganzen Leben auf Christus hin ausstreckt und auf das richtige Ziel zujagt. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aus nach dem, was vorn ist und jage auf das Ziel hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Amen.